Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Maschinenbau ist eine Schlüsselindustrie in Deutschland, aber auch hier zeigt sich, es fehlt der Nachwuchs. Was kann die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung des Bildungsministeriums daran ändern? Das wollen wir wissen und sprechen mit einem Vertreter der Branche, der die Azubi-Situation seit Jahren im Blick hat. Und Kinder sind schon immer mit unterschiedlichen Startbedingungen eingeschult worden, aber noch nie war diese Heterogenität so groß wie heute. Damit angehende Lehrkräfte besser inklusiv unterrichten können, werden sie in Kiel von Bildungsfachkräften vorbereitet, die selbst ein Handicap haben. All das heute in unserem Bildungsmagazin. Herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Gebert. Wer in die Geschichte zurückschaut, der kann feststellen, die duale Berufsausbildung, so wie sie bei uns in Deutschland funktioniert, ist großer Motor gewesen für das Wirtschaftswunder der 50er, 60er Jahre. Uns beneiden viele Staaten um die Ausbildung, die dual, also mit dem Wechsel zwischen praktischer Ausbildung im Betrieb und theoretischer Wissensaneignung in der Berufsschule funktioniert. Aber bei uns selbst läuft das System seit Jahren nicht mehr ganz so rund. Mögliche Azubis und Ausbildungsbetriebe kommen weniger gut zusammen. Wir haben ein Passungsproblem, wie es so schön heißt. Und das muss sich ändern, das sagt die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie hat die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung ins Leben gerufen, hinterlegt mit 750 Millionen Euro. Damit will man etwa für eine bessere Berufsorientierung sorgen oder die Berufsschulen modernisieren. Jörg Friedrich leitet die Abteilung Bildung beim VDMA, beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt. Ähnliche Versprechen gab es schon öfter in der Politik. Trotzdem haben wir weiter ein riesiges Nachwuchsproblem, etwa im Maschinenbau. Was ist diesmal anders?
Ja, erstmal ist es richtig, wir haben ein Nachwuchsproblem. Im letzten Jahr sind bei uns im Maschinen- und Anlagenbau 11.000 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Das zeigt schon mal die Problematik auf. Anders ist jetzt, was die Exzellenzinitiative anbetrifft, ein klares Bekenntnis nochmal der Ministerin und natürlich auch der Betrag, der angekündigt wurde mit 750 Millionen Euro. Das begrüßen wir natürlich sehr, dass es jetzt die Bundesregierung damit ernst meint.
Jetzt ist das erstmal nur ein Betrag. Wie sehr hilft denn dabei schlicht mehr Geld ins System zu pumpen?
Geld ist nicht alles logischerweise, aber es ist erstmal eine Grundlage, um zum Beispiel junge Menschen darüber zu informieren, über diese Möglichkeiten. Es wurde ja eine Kampagne angekündigt, dass man breit über die Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung informiert.
Was heißt das für Sie, breit informieren in diesem Fall? Versucht man das nicht schon längst?
Ja, ich glaube, es hat sich auch einiges geändert und viele wissen nicht tatsächlich, wie die eigentlichen Karrierewege sind. Ich glaube, es gibt einen akademischen Weg, den kennt man relativ gut. Den beruflichen Weg kennt man eben nicht so gut, weil man kann natürlich mit der Berufsausbildung danach Spezialist werden, Techniker und Meister machen und auch technischer Manager werden. Und die sind alle auf der gleichen Ausbildungsebene wie ein akademischer Studiengang. Und sie können jederzeit aus dem beruflichen Pfad auch in den akademischen einsteigen. Also die Chancen und Möglichkeiten sind groß. Und man hat von Anfang an natürlich praktische Erfahrung.
Im Moment dreht sich die Diskussion, Sie haben es auch gerade angesprochen, häufig darum, dass man für Abiturientinnen und Abiturienten attraktiver sein muss, damit die nicht erstmal ins Studium verschwinden. Aber auf der anderen Seite haben wir abertausende Jugendliche, mit Hauptschulabschluss etwa, die nicht unterkommen. Gestern hatten wir dazu hier bei Campus und Karriere eine entsprechende Studie. Müsste man die nicht fitter machen, damit die zum Beispiel bei Ihnen in der Branche unterkommen?
Ja, also der Fokus, der muss sich wandeln, da bin ich völlig bei Ihnen. Es gibt zwei Themen. Das eine ist, wir haben natürlich gewisse Anforderungen und auch anspruchsvolle Berufe, Mechatroniker, Elektroniker, Informatikerberufe, wo ein gewisser Anspruch da ist und wo wir auch junge Leute brauchen, die gewisse Kompetenzen mitbringen müssen. Auf der anderen Seite gehen junge Leute, die dann Abitur haben, häufig aus der Ausbildung dann direkt ins Studium. Das möchten wir natürlich auch nicht. Und die jungen Leute werden weniger, darf man auch nicht vergessen. Also müssen wir uns anderen Zielgruppen zuwenden und die Unternehmen müssen, so ist es eben im Moment am Markt, mehr investieren, nenne ich das jetzt mal, und sich eben dann auch jungen Leuten zuwenden, die sie vielleicht früher nicht eingestellt hätten.
Das heißt dann auch dafür zu sorgen, dass man die höheren Qualifikationsanforderungen, beispielsweise in Mathe oder beim technischen Wissen, dass man die ganz gezielt nochmal nachschult?
Ja, genau. Das wird man zwangsläufig tun müssen. Fängt dann schon an, dass man natürlich in den Ausschreibungsunterlagen auch seine Erwartungen an die jungen Leute etwas auch herunterschraubt, damit sich auch andere bewerben. Und man wird auch in junge Leute stärker investieren müssen. Das gibt im Augenblick der Markt eben her. Man muss dort investieren, ja.
Sehen Sie die Bereitschaft bei den Betrieben?
Ja, es wird ihnen nichts übrig bleiben. Und es ist auch so, ich weiß es aus Erfahrungen und Berichten von den Unternehmen, es gibt welche, die sagen, ich stelle gar keine Abiturienten mehr ein. Und dann müssen sie sich natürlich zwangsläufig diesen Zielgruppen zuwenden, weil die eben die Erfahrung gemacht haben, dass sie dann eben direkt abwandern.
Kommen wir nochmal zu diesem Punkt Attraktivität auch von Unternehmen, die darum werben müssen, dass sich Jugendliche für sie überhaupt interessieren. Da könnte man auch sagen, sie müssen sich schon auch noch an die eigene Nase fassen, wenn es zum Beispiel um Tarifbindung geht. Viele zahlen nicht mehr nach Tarifvertrag. Wäre das auch eine Möglichkeit, um sich besser aufzustellen, um für Jugendliche attraktiv zu werden?
Ist für uns kein großes Thema. Also bei uns wird meist Tarif gezahlt in der Branche.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, sind es 7 von 10, die nicht nach Flächentarifvertrag zahlen, der Metall- und Elektroindustrie. Stimmt nicht?
Also generell kann ich Ihnen natürlich sagen, bezahlen wir gerade in den Maschinen- und Anlagenbau sehr gute Ausbildungsvergütungen. Und ich glaube, da werden unsere Unternehmen die Tarife zahlen müssen, um überhaupt junge Leute zu bekommen.
Und wenn Sie jetzt auf das vor uns liegende Jahr schauen, was sind konkrete Maßnahmen für die betriebliche Ausbildung, die sich Ihre Branche unter anderem auch vom Bundesbildungsministerium erhofft?
Also erstmal ist es wichtig, dass man eine breite Informationskampagne nochmal fährt. Das ist Thema Nummer 1. Und das andere ist natürlich die Berufsorientierung in den Schulen zu fördern. Da gibt es ja bereits Maßnahmen, Stichwort Bildungsketten. Dort ist angekündigt, dieses Thema auszuweiten, eben auf mehr Schulen und eben auch auf die Gymnasien.
Was ist aus Sicht der Arbeitgeber zu halten von der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung? Antworten von Jörg Friedrich vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Vielen Dank. Die Vielfalt an den Schulen wächst und das führt dazu, dass die Arbeit von Lehrkräften immer anspruchsvoller wird. Sie unterrichten Kinder mit Förderbedarf, mit sprachlichen Schwierigkeiten oder verhaltensauffällige Schüler. Alle diese Kinder sind unterschiedlich und lernen auch auf verschiedene Weise. Darauf ist unser System aber nicht unbedingt ausgerichtet. Unterricht soll häufig noch nach dem Motto laufen: Alle lernen das Gleiche auf demselben Weg und in ähnlich langer Zeit. Das kann nur in die Hose gehen. Viele Lehrkräfte suchen deshalb nach Lösungen für ihren Unterricht und brauchen entsprechende Weiterbildung bzw. Lehrinhalte schon im Studium.
Sehr viel diverser könnten die Schulklassen an der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg im Norden von Hamburg nicht sein. Es gibt Kinder mit Lernschwierigkeiten aus den verschiedensten Herkunftsländern, SchülerInnen mit Behinderungen und natürlich auch viele ohne jeglichen Förderbedarf.
Wenn wir jetzt mal von Jahrgang 5 ausgehen, da sind dann so 20 bis 22 Schüler und Schülerinnen drin. Davon haben mindestens 5 einen Förderschwerpunkt, wenn nicht sogar bis zu 7. Dann kommt noch hinzu, dass wir viele im Bereich Sprachförderung unterstützen müssen.
Tim Herden ist Klassenlehrer, Sonderpädagoge und unterrichtet Mathe, Gesellschaft, Sport und Kampfsport.
Über den Daumen gepeilt, die Hälfte der Klasse hat einen Sprachförderbedarf. Das hat immer nicht nur was mit Herkunft zu tun, sondern häufig auch, wie oft bin ich am Handy und wie wenig habe ich bisher schon gelesen im Alltag. Ja, also da geht es auch viel um soziales Milieu.
Wie unterrichtet man eine Klasse mit solch einem breiten Spektrum? Eine zentrale Frage für Schulen in ganz Deutschland, denn überall werden die Klassen gemischter, genau wie die Gesellschaft als Ganzes. Am Alten Teichweg, einer Schule mit Inklusionsschwerpunkt, schneidert Tim Herden seine Aufgaben auf die einzelnen Kinder zu.
Wenn jetzt das Thema Geometrie ist, dann gibt es eben halt für die, die richtig, richtig dolle gut sind, die fangen dann eben halt schon an zu zeichnen oder andere Körper zu entwerfen und die anderen fangen erstmal an Ecken zu zählen oder gucken mal, gibt es überhaupt eine Ecke.
Inklusives Unterrichten will gelernt sein. Es braucht spezielles didaktisches Wissen und flexiblere Lehrmethoden. Aber Bildungsforscher mahnen, dass längst nicht alle angehenden LehrerInnen auf den Umgang mit Inklusion und Vielfalt vorbereitet werden.
Wir haben leider durch die Erhebung des Monitor Lehrerbildung wieder einmal feststellen müssen, dass das Thema Inklusion auch in der Lehrerausbildung immer noch untergeordnet ist und auch nicht als durchgängiges System in einem Lehramtsstudium verankert ist.
Dr. Dagmar Wolf leitet den Bildungsbereich in der Robert-Bosch-Stiftung.
Das hat dann eben zur Folge, dass der flächendeckende Ausbau eines inklusiven Schulsystems durch die fehlende Ausbildung bei den Lehrkräften entsprechend langsamer vorangeht oder auch in Stocken gerät. Und das ist eine Situation, in der wir uns gerade befinden.
Deutschland ist noch weit entfernt von seinem vollständigen Inklusionsziel. Im jetzigen Tempo würde es bis 2047 dauern, bis alle Kinder inklusiv beschult werden können, die Förderbedarf haben. Darum müssen weitaus mehr angehende Lehrkräfte in Inklusion ausgebildet werden, so Dagmar Wolf.
Es fehlen oft Instrumente, um wirklich auch herauszufinden, wo die Probleme liegen. Gerade in den Regelstudiengängen wird noch zu wenig Diagnostik gelehrt. Hier brauchen wir viel mehr Wissen, hier brauchen wir aber natürlich auch die Zusammenarbeit. Das kann nur in der Kooperation der ganzen Schule gelingen. Die Lehrkräfte müssen fächerübergreifend zusammenarbeiten.
Der Monitor Lehrerbildung empfiehlt nachdrücklich, dass Inklusion bundesweit ein verpflichtender Teil des Lehramtsstudiums wird. In Hamburg, Hessen, Sachsen und dem Saarland ist das nicht der Fall. An der Schule Alter Teichweg beschreibt Tim Herdens Kollegin Bentje Mensen, wie sich das auswirkte.
Inklusion war nie ein wirkliches Thema. Wir haben gelernt, wie man verschiedene Unterrichtsentwürfe macht, die sehr geradlinig sind und von einer sehr homogenen Gruppe ausgehen. Thema Inklusion, Thema verschiedene Lerngruppen wurde nicht häufig thematisiert.
In den 6 Jahren ergatterte sie ein einziges Seminar, das mit Inklusion zu tun hatte.
Ich glaube, ich wäre gerne mehr auf diese wirklich heterogene Situation vorbereitet gewesen. Also wenn mal darüber gesprochen wurde, dann waren das Einzelfälle. Dem ist nicht so im Alltag. Es sind keine Einzelfälle, es sind keine Einzelklassen. Es ist Alltag.
Überarbeitete Studiengänge, neue Inklusionskompetenzzentren und Ländervorgaben für das Lehramtsstudium. All das sind große Aufgaben für Hochschulen und die Politik. Aber stillhalten ist keine Option, sagt Dagmar Wolf. Auch an der Schule Alter Teichweg läuft Inklusion nicht immer problemlos. Aber sie wird mit viel Elan umgesetzt und weiterentwickelt. Und das lohnt sich für alle Beteiligten.
Es macht einen Höllenspaß. Ich mag die Schülerinnen und Schüler hier an dieser Schule sehr, sehr, sehr gerne. Die geben einem so viel zurück, wenn man ein bisschen was reinsteckt und auf die Schüler eingeht.
Eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern. Jenny Witt berichtete aus Hamburg und wir haben gleich hier bei Campus und Karriere noch ein gutes Beispiel, wie die Perspektive von Menschen mit Handicap oder Lernschwäche besser in den Schulunterricht einfließen kann. So, woran gelingende Inklusion hapern kann, das haben wir gerade schon mal beispielhaft gehört. Und das, so muss man es leider noch mal sagen, obwohl Deutschland vor 14 Jahren die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat. Das muss und kann auch anders gehen. Wir stellen Ihnen jetzt ein Projekt vor, das das genau zeigt. An der Universität Kiel werden nämlich seit einiger Zeit Menschen mit geistiger Behinderung zu Bildungsfachkräften ausgebildet. Die gehen dann in die Lehramtsausbildung, bauen Berührungsängste ab und beantworten Fragen. Christian Röther hat 2 dieser Bildungsfachkräfte in ein Seminar begleitet.
Dann, glaube ich, können wir jetzt gespannt sein auf den Bericht von Inka Thun und die Frage.
Ein Seminarraum an der Universität Kiel, Psychologie für PädagogInnen, steht auf dem Stundenplan. Und in einem Stuhlkreis sitzen 12 Studierende und 4 Dozierende. 2 davon sind die Bildungsfachkräfte Inka Thun und Marco Reschert.
Unsere Arbeit als Bildungsfachkraft ist, die Studierenden zu sensibilisieren und Barrieren abbauen.
Heute geht es um das Thema Bildung und Arbeit. Dazu lesen alle einen Auszug aus der UN-Behindertenrechtskonvention in leichter Sprache und dann erzählen Marco Reschert und Inka Thun von ihren eigenen Bildungs- und Berufswegen. Die sind oft nicht so inklusiv verlaufen, wie es ihnen rechtlich zusteht.
Also ich habe noch eine Zwillingsschwester und wir beiden sind 2 Monate zu früh gekommen und so haben wir eine geistige Entwicklungsverzögerung und aber auch.
Die Studierenden hören aufmerksam zu, während Inka Thun erzählt. Von Vorschule, Grund-, Haupt- und Förderschule. Wie sie ausgegrenzt wurde von MitschülerInnen und LehrerInnen. Wie sie von manchen Fächern ganz ausgeschlossen wurde, dass sie zum Beispiel kein Englisch lernen durfte, weil man es ihr offenbar nicht zugetraut hat. Wie demotivierend das war. Mit ihrer Geschichte will Inka Thun angehende PädagogInnen sensibilisieren, damit sich etwas verbessert für SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf.
Ich hoffe, dass die Schüler jetzt und in der Zukunft einfach vielleicht intensiver drangenommen werden und dass die eine viel mehr Möglichkeit haben, ihre Träume und ihre Sachen, was die halt als Job haben möchten, auch zu bewerklichen und dass die kein Mobbing erfahren.
Nach Inka Thun ist Marco Reschert an der Reihe. Er sitzt im Rollstuhl und hat einen Förderschulabschluss.
Ja, ich fange ganz unten an. Oder ganz vorne.
Auch Marco Reschert berichtet von Rückschlägen auf seinem Bildungsweg. Aber auch von Dingen, die ihn motiviert haben. Etwa, dass er zwar zunächst in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet hat, heute aber an der Universität angestellt ist. Man merkt ihm an, wie stolz ihn das macht. Er spricht von Selbstwertgefühl und Arbeiten mit Sinn. Etwa weil er jetzt Studierenden etwas beibringen kann. Auch bei den Studierenden scheint dieses Konzept gut anzukommen.
Also dass es da so viele Barrieren gibt, habe ich vorher gar nicht gewusst. Und ich nehme da auf jeden Fall mit, dass man da viel mehr umsetzen muss, viel mehr Probleme beseitigen muss und auch viel mehr mit denen arbeiten muss. Weil man schaut ja eigentlich immer so von oben herab, ja, okay, das könnte man so vielleicht besser machen, aber man kennt deren Ansichten ja gar nicht und welche Probleme für sie doch anders sein könnten als für mich jetzt zum Beispiel.
Also ich finde es schön, dass nicht über andere Leute geredet wird, sondern mit, dass ein Austausch entsteht. Und für die Zukunft nehme ich auf jeden Fall mit, auf die Menschen zuzugehen, die Hilfe benötigen oder wenn Barrieren auffallen, nachzufragen, wie können wir sie beheben.
Genau das ist der Ansatz, den das Kieler Institut für inklusive Bildung verfolgt. Auf Augenhöhe voneinander lernen. Die Bildungsfachkräfte durchlaufen dafür eine 3-jährige Ausbildung. Danach arbeiten sie nicht nur mit angehenden PädagogInnen, sondern auch mit vielen anderen Berufsgruppen, wie beispielsweise der Polizei, erklärt Julia Albrecht, die pädagogische Leiterin des Instituts.
Weil das Thema Inklusion immer dort wichtig ist, wo Menschen mit Menschen zusammenarbeiten. Zum Beispiel müssen auch ArchitektInnen lernen, was Barrierefreiheit denn wirklich bedeutet. Und das schon in dem Studium zu lernen, das ist unser Ziel und so Barrieren in den Köpfen abzubauen, um langfristig eine inklusivere Gesellschaft zu schaffen.
Inkatun und Marco Reschert sind überzeugt, dass sie mit ihrer Arbeit bereits etwas verändern. Denn sie bekommen immer wieder entsprechende Rückmeldungen.
Dass die Studierenden auch sehr viel mitnehmen und auch sehr begeistert sind und oftmals auch sprachlos, was für eine Geschichte wir erzählen.
Sie sind uns dankbar dafür, dass wir mit ihnen in Kontakt treten und ja, wenn Barrieren vorhanden sind, dass wir diese auch ja, abbauen konnten.
Die meisten von uns werden Justizvollzugsanstalten vor allem von außen kennen. Hohe Mauern, viele Kameras, NATO-Zaun. Susanne Tessmer, die wir gleich genauer kennenlernen werden, geht jeden Tag freiwillig in ein Gefängnis, darf aber auch abends wieder nach Hause zurück. Denn sie arbeitet als Aufnahmeleiterin in der JVA in Uelzen, also in Niedersachsen. Wie ihr Berufsalltag aussieht und wie das Zusammenarbeiten mit den verschiedenen Generationen hinter Gittern klappt, hat sie Alina Boje vor Ort gezeigt.
Türen auf- und zuschließen. Das ist das Erste, das vielen Menschen einfällt, wenn sie an Personen denken, die im Gefängnis arbeiten. Susanne Tessmer ist Aufnahmeleiterin in der JVA Uelzen. Hier ist sie zuständig für 65 Gefangene in den ersten Wochen ihrer Haft. Die umgangssprachliche Bezeichnung Schließer findet die 28-Jährige unpassend. Zwar öffne und schließe sie tatsächlich jeden Tag Dutzende Gefängnistüren, zu ihrem Job gehöre aber viel mehr.
Mein typischer Arbeitsalltag beginnt jeden Tag erstmal damit, dass ich mir meine Schlüssel hole und mein Handy abgebe, weil das darf ich nicht mit in die Anstalt nehmen. Dann gehe ich zu mir in mein Haus, auf die Station und setze mich erstmal mit den Kollegen zusammen und gehe erstmal in den Austausch, was ist in der letzten Nacht passiert, was ist am Wochenende passiert, was steht heute an. Und danach setze ich mich meistens erstmal an den Schreibtisch, um meine ganzen E-Mails zu checken. Und im Laufe des Tages kommen dann immer wieder Gefangene zu mir, mit denen ich Gespräche führe, für die ich einer der Ansprechpersonen bin und mit denen halt ihre Anliegen kläre.
Um Diplom-Verwaltungswirtin zu werden, hat die gebürtige Neubrandenburgerin Strafvollzug in Niedersachsen studiert. 18 Monate lang lernen Studierende hier etwa Kriminologie, Betriebswirtschaftslehre und Vollzugsrecht an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel. Den ebenso langen fachpraktischen Abschnitt verbringen sie in den verschiedenen Justizvollzugsanstalten in ihrem Bundesland.
Dadurch haben wir Studierende so viele JVA in Niedersachsen gesehen und so viele Eindrücke gesammelt und vor allem ganz viele Kontakte gesammelt, was uns bis heute hilft, weil man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Irgendjemand in irgendeiner JVA hatte schon mal so einen Vorfall und wir können nur von den Erfahrungen dann schätzen.
Allgemein werde laut niedersächsischem Justizministerium ständig neues Personal im Justizvollzug gebraucht. Denn viele Mitarbeitende aus geburtenstarken Jahrgängen werden in den nächsten Jahren pensioniert. Somit besteht ein großer Bedarf an Diplom-VerwaltungswirtInnen, aber auch an ÄrztInnen und SozialarbeiterInnen sowie an Personal im juristischen und psychologischen Bereich. Auch wenn jüngere und ältere Kolleginnen und Kollegen mal unterschiedlicher Meinung sind, die verschiedenen Generationen können in der JVA Uelzen recht gut zusammenarbeiten, findet Tess.
Grundsätzlich schätze ich diesen Austausch auch mit den dienstälteren Kollegen. Und ich denke, gerade wir neueren Kollegen
vermitteln auch nicht den Eindruck, dass wir hier anfangen und eine neue Welt erschaffen wollen, sondern dass wir schon in den Austausch treten wollen und uns auch die Erfahrungen einholen wollen von den älteren Kollegen.
An Susanne Tesmas Bürotür wird an diesem Tag häufig geklopft. Die Anliegen der Insassen beziehen sich auf deren Haftplan, der zu Beginn der Haft erstellt wird. Dieser Plan regelt etwa, wie viele Freiheiten dem jeweiligen Gefangenen zustehen und ab wann er einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen kann. Tesma klärt über Rechte und Pflichten auf und hält Rücksprache mit den Anwältinnen und Anwälten. Aber auch mit persönlichen Problemen oder bei Konflikten wenden sich Inhaftierte an die Beamtin. Gemeinsam mit ihrem Team bespricht sie dann eine Lösung. In der JVA Uelzen sind ausschließlich volljährige Männer inhaftiert, die Haftstrafen von bis zu 5 Jahren verbüßen. Brenzlige Situationen mit Gefangenen sind in Tesmas Arbeitsalltag eher die Ausnahme. An das Gefühl, hinter vergitterten Fenstern und NATO-Draht zu arbeiten, daran musste sie sich dennoch erstmal gewöhnen.
Ist dann schon manchmal komisch, weil man im Endeffekt ja mit eingeschlossen ist, auch über die ganze Zeit. Aber irgendwie gewöhnt man sich ziemlich schnell an diesen Anblick. Grundsätzlich fühle ich mich wie jeder andere auch, der morgens zu seiner Arbeit geht, leicht verschlafen.
Als Frau in einer Männerhaftanstalt zu arbeiten, sei kein Problem, sagt Susanne Tesma. Die Gefangenen würden weibliche Angestellte überwiegend genauso akzeptieren wie männliche. Mitbringen für den Job müsse man Team- und Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und Offenheit. Als Alleingängerin komme man nicht weit.
Jetzt haben wir es also nochmal schwarz auf weiß. Mehr als 12.000 Lehrkräftestellen in Deutschland sind im Moment unbesetzt. Jedenfalls, wenn man den Zahlen aus den 16 Bundesländern glauben darf. Die hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland abgefragt. Der Deutsche Lehrerverband ist skeptisch. Er spricht von weitaus größerem Mangel und sagt, die Zahlen seien geschönt. Am kommenden Freitag wird die Kultusministerkonferenz dazu vielleicht mal Klartext sprechen und auch Maßnahmen vorstellen, wie gegen den Personalmangel vorgegangen werden soll, ohne dass die Bundesländer sich gegenseitig Lehrkräfte abspenstig machen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und berichten. Das war Campus und Karriere am Mittwoch mit Stefanie Gebert. Danke fürs Zuhören.